Hardys Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radi Serben, der Löwen-Podcast, ist wieder da an Tag 3 des Trainingslagers des TSV 1860 in Windisch-Garsten. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und natürlich bin ich verbunden mit Olli. Ich bin nicht im Trainingslager mit dabei, aber logischerweise. Olli, wie ist es an Tag 3 gewesen heute oder bislang für dich?
Ja, es ist sehr heiß, muss ich sagen. Und Tobi, Trainingslager würde eigentlich auch mal gut tun mit deiner Kiste.
Also,
oder uns beiden sogar. Ja, also ich bin nur am Essen hier. Aber was ich von der Mannschaft sagen kann, also ich bin beeindruckt, bin ich schwer beeindruckt, aber ich muss ganz klar sagen, die Stimmung ist sehr gut. Ja, da fügt sich eine Mannschaft zusammen. Jetzt warten wir natürlich noch auf das Salz in der Suppe, auf hochkarätige Neuzugänge.
Ich habe überall meine Quellen, weißt du, Olli. Ich bin umfassend informiert und mir wurde gesagt, du läufst im Ibiza-Outfit rum.
Ja, das Wetter ist ja mehr oder weniger einladend, dass man hier in kurzer Hose aufläuft mit Adiletten. Und ja, ich glaube, ich bin ja kein Präsident, also ich muss ja hier nicht mit dem Anzug auflaufen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay.
Aber der Präsident ist da. Und zwar heute ist er also angekommen in Windisch-Garsten, Robert Reisinger. Und er übernachtet sogar im Hotel. Das hat es bislang, glaube ich, noch nicht gegeben, Olli.
Das ist richtig. Ich kann mich erinnern, nach dem Abstieg oder nach dem Zwangsabstieg 2017 waren wir für ein paar Stunden im Trainingslager. Nachdem sich damals Trainer Daniel Birovka mokiert darüber hatte, dass keiner vom Verein mal vorbeigeschaut hat. Das hat er jetzt geändert. Er hat sich, glaube ich, also mein Stand ist der, dass er sich für 2 Nächte hier eingeloggt hat im sehr schönen Mannschaftshotel Dili hier in Windisch-Garsten. Und vielleicht spielt er auch eine Runde Golf, das weiß ich nicht. Das ist ja seine Lieblingssportart sozusagen.
Hat es denn schon Gespräche mit Robert Reisinger und den Journalisten gegeben, beziehungsweise hat er denn auch einige Fans eventuell empfangen, die da Fragen haben an Robert Reisinger?
Also das ist mir zunächst nichts bekannt, dass er mit Journalisten gesprochen hat. Ich war am Freitagnachmittag, war ich ungefähr eine Stunde, 70 Minuten am Trainingsplatz, da war er noch nicht, da bin ich dann gefahren und dann muss er Richtung Trainingsplatz sich bewegt haben, hat mit ein paar Fans auch gesprochen, unter anderem mit dem Fanbeauftragten Christian Poschet und auch mit Rainer Knet, mit dem Pressesprecher. Aber was man so gehört hat, ich war jetzt mit ein paar Fans beim Essen, also die Begeisterung, dass Robert Reisinger hier im Trainingslager aufgeschlagen ist, hat sich in Grenzen gehalten.
So, Tag 3 des Trainingslagers und bislang war es, was die Verletzten angeht, überschaubar. Heute sind welche dazugekommen, aber Entwarnung gibt es Gott sei Dank bei Fritz Fehling.
Das ist richtig, ja. Der vor 2 Tagen ist er am Nachhauseweg gestürzt, hat dann eben das Bewusstsein verloren, konnte sich an nichts mehr erinnern, musste dann in die Röhre MRT-Untersuchung und durfte heute zum Glück wieder das Krankenhaus verlassen. In Kirchberg war heute auch schon am Trainingsplatz. Also geht es aufwärts mit Fritz. Vorhin war er noch beim Essen mit seinen alten Kollegen, quasi von den Allesfahrern. Ich hoffe, dass er wirklich das alles überstanden hat, auch moralisch und seelisch vor allem. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und wir kennen ja den Fritz, der ist bei jedem Spiel mit dabei, egal ob U19, U21 oder die Profimannschaft. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil und das zeigt dann auch für mich das alte 60 auch.
Ja, du hast gestern getickert, hat es zu diesem Zeitpunkt im Trainingslager lang nicht mehr gegeben, dass es keine Verletzten gibt. Allerdings sind jetzt 2 Spieler heute nicht mit dabei gewesen.
Ja, richtig. Leon Klaassen und Philipp Steinert. Aus meiner Sicht ist es aber nur eine Vorsichtsmaßnahme. Die haben muskuläre Probleme. Die sind beide heute Nachmittag gelaufen. Ich gehe aber davon aus, dass beide dann am Sonntag im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Juniors Oberösterreich auflaufen können.
Um die Fans zu Hause in München und Umgebung natürlich auch mal so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen, was hat denn Michael Köllner und die Mannschaft, was haben die bislang gemacht?
Ja, also du meinst jetzt auf dem Platz oder?
Auf dem Platz, außerhalb des Platzes, was haben sie bislang so gemacht, die ersten 3?
Ja, Ja, natürlich, der Ball steht bei Michael Kölner im Mittelpunkt. Man merkt halt einfach, er will den Speed in der Mannschaft erhöhen. Ich muss sagen, es ist ein gutes Klima da in der Mannschaft. Das haben jetzt auch schon mehrere Spieler unabhängig voneinander bestätigt. Also heute zuletzt Daniel Wein, der saß bei uns in der Presserunde und der findet das Klima sehr angenehm, auch wenn er viele Freunde verloren hat. Ja, es sind einige Spieler weggegangen. Einer seiner besten Kumpels war unter anderem Timo Gebhardt. Also man hört nur positives Feedback, wie das Klima momentan in der Mannschaft ist. Und es werden natürlich auch viele Abschlüsse trainiert. Und natürlich ist Sascha Mölders, der Opa der Mannschaft, so ein bisschen ja, der zentrale Spieler in der Mannschaft, der das Gefüge dann auch zusammenhält.
Ihr hört schon, ich nehme mich heute ein bisschen zurück, weil der Olli einfach so nah dran ist am Geschehen, ist ja logisch. Also er ist jeden Tag bei den Jungs mit dabei, schaut ihnen ganz genau zu, was sie so machen. Und ja, wir sind natürlich auch gespannt, was dann am Sonntag passiert. Vielleicht, Olli, kristallisiert sich da ja langsam schon so eine Startformation raus, auch wenn dann natürlich noch ja, die Etaterhöhung eventuell kommt beim TSV 1860, das eventuell auch dann nochmal richtig nachgelegt werden kann. Das wollen wir später nochmal thematisieren. Aber wer kristallisiert sich gerade jetzt auf dem Platz raus? Was meinst du?
Also klar ist, wir haben heute, wie gesagt, mit Daniel Wein gesprochen. Der Trainer versucht ihn jetzt in der Viererkette hinten einzusetzen als Aufbauspieler, also in der zentralen Abwehrkette in der Mitte sozusagen, was er ja auch schon letztes Jahr in der Rückrunde teilweise gespielt hat. Einer der Überraschungen kann natürlich auch dieser junge Stürmer von der A-Jugend sein, Johan Cayo, der hat einen sehr guten Körper, sehr ehrgeiziger Spieler. Der wird möglicherweise für die Überraschung sorgen, vielleicht jetzt schon zum Saisonstart oder dann auch eben im Pokal gegen Würzburg oder Aschaffenburg, dass er möglicherweise in der Anfangsformation steht. Das ist so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft. Und natürlich Neuzugang Erik Talik macht einen sehr guten Eindruck. Das ist ein ganz anderer Spielertyp als jetzt Efkan Bigirarruglu, der ja auch mal, sag ich mal, den Ball gestreichelt hat oder auch mal Ball geschleppt hat. Erik Talik ist ein ganz anderer Spieler, der kommt mit viel mehr Dynamik rein und natürlich, seine große Stärke ist natürlich auch der Abschluss, aber wie wir wissen, es war ja auch eine Spezialität von Efkan Bigirarruglu.
Efkan Bekirolo im Übrigen in seinem ersten Spiel in der Türkei gleich mal mit einem Tor. Also der hat sich auch gut eingeführt, ne?
Absolut. Und heute haben sie ja, also Alanyaspor hat ja heute ein Testspiel gehabt gegen Fenerbahçe Istanbul 1-1. Efkan war natürlich auch wieder auf dem Platz. Also ich glaube, der wird seinen Weg gehen da in der Türkei und das wünsche ich ihm auch, weil das Talent hat er ja auf jeden Fall.
Du hast den Pokal angesprochen, da gab es ja bis heute Morgen oder bis Freitagmorgen, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört, ja, noch richtig zittern, weil zu befürchten stand, dass der Toto-Pokal dann abgesagt wird, also Toto-Pokal 1920. Und dann wäre ja zu befürchten gewesen, dass eben gelost wird durch den Bayerischen Fußballverband, wer denn in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Eintracht Frankfurt spielt. Jetzt ist es einfach so, dass Klarheit herrscht seit heute früh. Das Halbfinale Aschaffenburg gegen Würzburg wird stattfinden. Gewinnt Würzburg, dann ist 60 sicher im DFB-Pokal, weil eben die Würzburger Kickers als Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga fix dabei sind, schon im DFB-Pokal. Dann wäre 60 auch dabei, egal wie das Finale dann eben ausgeht. Ansonsten, wenn es Aschaffenburg werden sollte, dann muss sich 60 durchsetzen. Aber dieses Spiel, das ist das erste, wird gespielt. Und zweitens wird es auch im TV übertragen, Olli.
Ja, das ist absolut toll für die Fans, nachdem es ja ein Geisterspiel sein wird. Bayerische Fernsehen wird dieses Spiel übertragen. Und was man ja schon letztens mitbekommen hat, 60 zieht noch immer bei dem Testspiel gegen Jahn Regensburg, waren über 7000 Löwenfans dabei in dieser YouTube-Übertragung. Das ist schon eine richtige Stange.
Finde ich auch, das war richtig gut. Ja, und jetzt sind wir eben gespannt, wie das Halbfinale dann ausgehen wird und ja, ob sich 60 da eventuell dann schon mit fremder Unterstützung für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde qualifizieren kann. Also da freuen wir uns sehr drauf. Das wird also ja, das erste Pflichtspiel der neuen Saison, auch wenn es noch zur alten Saison gehört. Klingt komisch, ist aber so in Corona, ja, ist das möglich. Und da freuen wir uns sehr drauf. Da sind wir auch dann gespannt, wer dann auf dem Platz stehen wird. Vielleicht, man hat ja darauf spekuliert, Olli, dass eventuell im Trainingslager schon Neuzugänge dazukommen. Günter Gorenzel, ich sehe ihn ständig auf Fotos, telefonierend. Er hat das Handy ständig am Ohr. Die ganze Zeit kann er ja wohl nicht mit seinem Kollegen Marc-Nicolai Pfeiffer telefonieren. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell auch schon Kontakt zu diversen Kandidaten, zu diversen Spielern aufgenommen hat. Aber die Etat-Erhöhung, die ist noch nicht durch.
Das ist richtig, aber ich bin davon ausgegangen, auch schon bevor wir ins Trainingslager gefahren sind, dass diese Etat-Erhöhung nicht in dieser Woche stattfinden wird. Das habe ich auch geschrieben auf die Blaue 24, während andere Zeitungen bzw. Fanblogs schon mehr oder weniger Vollzug gemeldet haben. Also soweit war es nicht, ganz klar. Und es ist auch aus meiner Sicht auch zu Recht auch irgendwie natürlich, will die Bayerische auch dann die große Bühne haben und diese Etat-Erhöhung dann auch verkünden, weil die werden ja möglicherweise den Großteil an dieser Etat-Erhöhung auch tragen. Und das ist völlig normal, dass die Bayerische dann eben die große Bühne haben will und das aus meiner Sicht möglicherweise in einer Pressekonferenz, in einer großen Zeremonie dann eben verkünden wird. Also so stelle ich mir das zumindest vor.
Also muss die Zuhörer natürlich auch noch mal kurz an die Hand nehmen, wenn da jemand im Urlaub gewesen sein sollte, der jetzt nicht so viel mitbekommen hat, dann muss man natürlich sagen, es ist ein Fanblock, wie du es gesagt hast, Olli, vorgeprescht. Am letzten Wochenende hat vermeldet, dass die Bayerische fix den Etat um 1 Million erhöhen soll. Und wenig später wurde der Artikel dann wieder von der Seite genommen von diesem Blog. Was es damit auf sich hatte, können wir nicht sagen. Es hat dann ein paar Stunden gedauert, dann kam die Süddeutsche Zeitung damit raus und hat das Ganze vermeldet, dass die Bayerische also den Etat erhöht. Wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen soll, was die Bayerische als Werbegegenleistung beim TSV 1860 dann bekommt, das ist noch offen, das wissen wir noch nicht. Also da sind wir wirklich sehr gespannt. Aber es kristallisiert sich eben raus, dass die Bayerische sozusagen das Sponsoring nochmal aufmörtelt.
Ja, so schaut es aus. Was genau der Inhalt ist, das weiß ich leider auch noch nicht. Aber wir werden tief in die Tasche greifen. Sie haben ja schon im letzten Jahr 900.000 Euro in der dritten Liga bezahlt und sind damit Spitzenreiter. Muss auch sehen, dass sie nochmal 500.000 Euro im letzten Jahr draufgelegt haben für diese Namensrechte am NLZ. Diese 500.000 Euro sind allerdings schon aufgebraucht. Und ja, also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall ein hoher sechsstelliger Betrag sein wird von der Bayerischen.
Bayerische Chef Gräfer, der hat ja bei uns im Podcast auch gesagt, also das Ziel der Bayerischen ist ja auch ganz klar, den TSV 1860 in der zweiten Liga zu sehen. Also die wollen alles daran setzen, dass 60 München aufsteigt in die zweite Liga und das muss man der Bayerischen dann auch tatsächlich sehr hoch anrechnen.
Absolut und das gefällt mir auch. Wir haben einige Aktionen der Bayerischen in den letzten oder beziehungsweise seit dem Zwangsabstieg nicht gefallen, aber ich finde in den letzten Wochen und Monaten gibt der Hauptsponsor eine richtig gute Figur.
Es sind nach wie vor keine weiteren Neuzugänge da, aber es ist schwer davon auszugehen, dass sich da noch was tun wird. Nur das Problem ist, ja, je länger das Ganze dauert, Olli, desto schwieriger wird es dann eben auch, ja, die richtig guten Spieler zu bekommen.
Ich habe das ja vor ein paar Tagen schon mal gesagt. Also aus meiner Sicht sind die richtig guten Filetstücke schon vergriffen. Also es wird nicht einfach für Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel wirklich gutes Personal noch anzulocken, weil gutes Personal ist prinzipiell ist teuer und die besten Spieler sind natürlich nicht mehr zu haben. Das ist ganz klar. Also das ist halt eben der Markt. Vielleicht ist der ein oder andere von einem Bundesliga-Kader vielleicht noch in der Verlosung mit dabei, aber ich glaube, die Bundesligisten bzw. die Zweitligisten sind noch nicht so weit, dass sie wissen, von diesem Spieler wollen wir uns trennen oder diesen Spieler wollen wir ausleihen. Wir wissen aus dem Vorjahr, da haben wir ja auch ein Schnäppchen gemacht mit dem Tim Rieder. Der hat ja für ganz kleines Geld hier gespielt, weil auch aus meines Wissens auch einen Großteil auch noch der FC Augsburg übernommen hat, das Gehalt sozusagen. Ja. Also und Tim Rieder hat für sehr kleines Geld gespielt und wir wissen alle, er hat eine Riesensaison gespielt, war auch in der Kicker-Elf des Jahres. Aber leider hat der 60 nicht geschafft, diesen Spieler oder diese Qualität zu halten. Und vor ein paar Tagen ist er dann fix zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt, hat dort einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben und Tim hat ein Ziel und das ist der Aufstieg in die zweite Liga beim FCK.
Olli, das ist natürlich ein Blick mit dem Ofenrohr ins Gebirge, überhaupt keine Frage. Du bist dem Gebirge sehr nah, vielleicht kannst du mir mal ein Ofenrohr auspacken. Ist natürlich die Frage jetzt, ne? Der Etat wird 1 Million aufgemörtelt, zumindest ist das, was uns bekannt ist. So, jetzt müssen wir die Zuhörer natürlich auch mal so ein bisschen an die Hand nehmen, sagen, was kostet ein Spieler in der dritten Liga? Also ein Gutverdiener, sagen wir jetzt mal so, kassiert im Monat zwischen 10.000 und 15.000 Euro in der dritten Liga.
Ja, gut, es gibt natürlich, da muss ich dich mal kurz unterbrechen, es gibt natürlich auch Vereine, die bis zu 30.000 Euro bezahlen. Zum Beispiel der KFC Uerdingen hat im letzten Jahr solche Gehälter bezahlt. Das ist natürlich Wahnsinn, ja, und die Spitzenverdiener bei 60 bewegen sich zwischen 12.000 und 18.000 Euro im Monat.
Ja, also dann könnten ja theoretisch, wenn man das jetzt mal Pi mal Daumen nimmt, da könnten ja noch richtig viele Spiele eigentlich theoretisch verpflichtet werden.
Ja, aber eins ist auch klar, Tobi, man verpflichtet einen Spieler nicht nur vor einem Jahr, man muss ihm ja dann eigentlich einen Zweijahresvertrag anbieten oder die Alternative ist, einen Spieler auszuleihen für eine Saison, wie man es eben bei Tim Rieder in der vergangenen Saison gemacht hat. Und ich bin gespannt, welche Spieler Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel so auf seiner Agenda hat, weil es ist natürlich nicht einfach. 60 ist auch nicht mehr die Adresse, die sie mal war. Und ja, ich bin gespannt, auf welchem Markt sich Günter Gorenzel umschaut. Das heißt auch, dass er auch den österreichischen Markt im Visier hat. Und ja, ich bin gespannt, für welche Spieler sich dann 60 entscheiden wird.
Ist das so ein
Mittel? Aber Tobi, klar ist auch, 60 braucht eigentlich aus meiner Sicht in allen Mannschaftsteilen Verstärkung, also in der Innenverteidigung, dann auch im Mittelfeld und auch im Sturm. Und im Sturm hat sich ja Günter Gorenzel schon was ausgedacht, auch wieder einen jungen Stürmer zu holen, der nicht unbedingt jetzt als Konkurrent zu Sascha Mölders gesehen werden darf, sondern einen Spieler, den er vielleicht auch ein bisschen forcieren kann bzw. aufbauen kann.
Ist denn für Gorenzel vielleicht auch so eine Möglichkeit, das Risiko klein zu halten, gerade in Corona-Zeiten, wo es viele Unklarheiten gibt, die Spieler dann eben auch extrem leistungsbezogen an den Verein zu binden? Also heißt, Verträge auszuhandeln, wo dann eben zum Beispiel höhere Aufstiegsprämien mit dabei sind, Torprämien und so weiter und so fort. Ist das momentan vielleicht auch so ein Mittel für Günter Gorenzel, um das Risiko dann auch in Grenzen zu halten?
Also ich glaube nicht, dass 60 so in so einer sehr guten Position ist, um da jetzt irgendwelche Spielchen machen zu können. Auch wenn der Verein natürlich sich gedacht hatte, man kann das möglichst lange rausziehen und man hat ja, das Transferfenster ist ja bis zum 5. Oktober geöffnet. Aber aus meiner Sicht ist es die völlig falsche Kaderplanung. Das muss ich immer wieder betonen, weil eigentlich sollte man doch mal aus seinen Fehlern lernen. Und leider ist es bei 60 so, dass sie immer wieder dieselben Fehler machen, also immer warten bis zum Schluss und dann irgendwie am Schnäppchenmarkt dann irgendwas versuchen zu machen. Und hat man ja dann gesehen im letzten Jahr oder im Winter, war im Herbst, dann kam dann wieder Prinz Owusu zum zweiten Mal. Nichts gegen Prinz Owusu, aber da könnte man schon ein bisschen kreativer sein. Aber und das ist eben das Problem. Am Ende gibt es kaum mehr qualitativ hochwertige Spieler. Und ich hoffe, dass Günter Gorenzel natürlich noch den einen oder anderen dicken Fisch an der Angel hat.
Es ist 60 München zu wünschen, dass man irgendwie mal eventuell aus den Fehlern lernt. Es gab jetzt die Annäherung seitens des Investors, seitens Hasan Ismaik per Facebook. Dann gab es wieder den üblichen Kommentar von Robert Reisinger, dass man Social Media Posts nicht kommentieren möchte. Allerdings fand ich das schon, ja, einen Schritt in die richtige Richtung. Also vielleicht hat man tatsächlich jetzt mal dazugelernt, dass man gerade in Transferperioden auch mal ein bisschen schneller sein muss, dass man sich annähert. Es gab dann auch über dem Trainingsplatz das Banner für den Investor, wer das Ganze da gebucht hat, wer dieses Flugzeug gebucht hat, der das Banner hinter sich hergezogen hat, das wissen wir nicht. Oder gibt es da schon was Neues? Wie bewertest du die Situation mit Hasan Ismaik?
Ja, wie bewerte ich die Situation? Ich habe vor 3 Jahren gesagt, dieser Kurs wird gegen die Wand führen, den der e.V. eingeschlagen hat. Da hieß es ja, wir können die Löwen ohne Fremdgelder finanzieren. Und 3 Jahre später sehen wir, es kann nicht funktionieren. Der Verein hat in der vergangenen Saison ein Minus von 4,7 Millionen Euro gemacht. Das hat die Bilanz im Bundesanzeiger auch gesagt. Das sieht man ganz deutlich, ja, ohne Fremdgelder funktioniert es nicht und man gibt auch weiterhin mehr Geld aus, als man einnimmt. Also ich frage mich, was ist überhaupt in den letzten 3 Jahren aufgegangen?
Aber glaubst du, dass jetzt eine Annäherung stattfinden kann?
Ja, ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir eigentlich nur sehr schwer vorstellen, dass sich diese beiden Seiten, die ja quasi eine gemeinsame Geschichte haben, eine gemeinsame negative Geschichte haben, dass sich diese beiden Seiten annähern können. Ich sehe auf der IV-Seite eigentlich nur einen, der, dem ich das zutraue, dass er mit Hasan Ismail spricht, und das ist Calgristan Bay. Das ist ein sehr intelligenter Mensch, der natürlich nur 60 im Vordergrund sieht und vor allem auch Empathie auch mitbringt und auch die andere Seite auch versteht. Ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob es da noch mal mehr oder so ein Happy End gibt zwischen der EV-Seite und der Investorenseite, weil zu wünschen wäre es den Fans, weil auf was soll man denn noch warten? Wir haben gesehen, dieser Kurs, der wird nicht funktionieren, dieser Konsolidierungskurs wird nicht funktionieren. Man muss, wenn man in der dritten Liga ist, muss man investieren, dass man in die zweite Liga kommt, dann hat man wieder mehr Möglichkeiten, dann hat man höhere TV-Einnahmen zwischen 10 und 12 und 13 Millionen Euro. Also das ist schon eine andere Liga und da muss 60 hin und dann kann sich 60 wieder mehr oder weniger die Schulden minimieren und so geht es nach oben. Aber was wollen wir denn bitte, was will 60 München bitte in der dritten Liga? Also nochmal, das war ganz nett, mal ein bisschen Folklore da in der Regionalliga-Saison, wenn man nach Buchbach gefahren ist, zum Haxen essen oder zum Schweinsbraten essen oder dann auf der Naturtribüne in Pippinsried die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern gefeiert. Aber Freunde, da geht es um vierte Liga, da geht es um Amateurfußball. Und 60 ist ein Verein, und das sage ich immer wieder, 60 ist ein Verein, der eigentlich in die erste Liga gehört. Und da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, dass, hat ja Robert Reisinger letztens gesagt, dass das eine Lebenslüge sei, dass 60 eigentlich die meiste Zeit irgendwo nicht in der ersten Liga gewesen ist. Also das sehe ich komplett anders. 60 war unter Karl-Heinz Wildmoser 10 Jahre in der Bundesliga, ist in der ewigen Bundesliga-Tabelle immer noch auf Platz 21. Also das ist nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass 60 seit 16 Jahren nicht mehr in der ersten Liga spielt.
Absolut. Also zum erweiterten Kreis der Bundesliga gehört 60 München in jedem Fall.
Ja, allein schon, Tobi, da muss ich dich unterbrechen, allein schon wegen den Fans. Unsere Fans sind verrückt, man muss sich das mal überlegen. Ich habe es ja vorhin zu dir im Vorgespräch auch schon gesagt. 60 hat 7.000 Dauerkarten verkauft. Und jetzt wissen die Fans nicht mal, wann sie wieder ins Stadion rein dürfen. Das muss man sich doch mal vorstellen. Der Fan ist da, wenn 60 wieder performt, ist der Fan da und ist auch selbst jetzt da in dieser tristen Zeit. Ja. Achter Platz in der dritten Liga, keine Perspektive da. Und die Fans kaufen Dauerkarten ohne Ende. Das ist, also man kann es nicht groß genug loben, was diese Fans wirklich für 60 bringen und immer wieder in Vorleistung gehen.
Naja, und nochmal, also das ist die Herzvariante, ne? Also die Herzvariante, 80% war mein Stand jetzt, 80% von diesen 7.000 Dauerkarten, die jetzt schon verkauft sind, die Herzvariante, dass man also kein Geld zurückfordern kann, selbst wenn die Spiele wegen Corona vor leeren Rängen stattfinden sollten. Das ist der absolute Wahnsinn.
Und Tobi, das ist einfach irre. Hier in zum Beispiel in Windisch-Garsten, hier sind 100 Fans dabei im Trainingslager des TSV 1860 München. Und was müssen sie sehen? Eine Jugendtruppe, die hauen sich alle rein, alles toll. Aber der Verein muss endlich mal was zurückgeben den Fans. Ja? Die Fans wollen hochwertigen Fußball sehen, die wollen nicht nur Folklore sehen und Party oder sonst was, sondern die wollen Leistungssport sehen. Und dafür muss man die Kräfte bündeln, damit der Fan das beste Potenzial bzw. das Material sehen kann. Ja? Und da müssen sich alle zusammenraufen, dass diese Fans endlich belohnt werden.
Absolut. Und nochmal, dass man in der dritten Liga nicht konsolidieren kann, kann man dem Bundesanzeiger entnehmen. Das steht da schwarz auf weiß. Das also dazu. Jetzt ein kurzer Ausblick, würde ich sagen, zum Schluss noch, Olli. Wie geht's morgen weiter? Sonntag dann das nächste Testspiel des TSV 1860.
Ja, morgen am Samstag ist Training in der Früh um 10 Uhr. Ja, also die Leute, die vielleicht auch nach Windisch-Garsten kommen wollen, müssen früh aufstehen, wenn sie dabei sein wollen bei einem öffentlichen Training. Wir wissen ja, seit Corona gibt es kein öffentliches Training mehr an der Grünwalder Straße. Dann am Nachmittag hat die Mannschaft auf dem Zettel, dass es hier auf eine Rafting-Tour geht. Also das war der große Wunsch der Mannschaft. Und diesen Wunsch wollte natürlich oder will Trainer Michael Kölner der Mannschaft natürlich erfüllen. Dann am Sonntag geht es weiter mit einem Testspiel gegen, haben wir vorhin schon erwähnt, gegen den österreichischen Zweitligisten FC Juniors Oberösterreich. Haben in der letzten Saison Platz 9 belegt. Also es ist jetzt kein großer Gegner. Das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Die Mannschaft hat jetzt, es ist ja quasi der LASK 2, hat vor ein paar Tagen mit 6:0 gegen Austria Wien verloren. Also es ist nicht unbedingt ein Prüfstein für 1860, das gefällt mir weniger. Also ich hätte mir schon noch mal so einen richtigen Prüfstein gewünscht, aber ja, man muss es so nehmen, wie es kommt.
Ja, vielleicht hat sich Michael Köllner ja gedacht, da können wir auch noch mal richtig Selbstvertrauen tanken, bevor es dann ins erste Punktspiel mit der neuen Mannschaft geht, ins erste Punktspiel der alten Saison, wenn es um den Toto-Pokal geht. Also vielleicht war das ja so ein Gedanke, kann ja auch sein.
Ja, aber man muss schon, sage ich mal, natürlich, ich habe mich total gefreut, dass 60 gegen Jahn Regensburg 4-1 gewonnen hat, aber man muss das mal ein bisschen abschwächen. Jahn Regensburg kam direkt aus dem Trainingslager, da weiß man auch nicht so recht, was hat die Mannschaft im Trainingslager gemacht. Also unsere Mannschaft ist jetzt im Trainingslager noch nicht müde, das fällt mir auf. Ja, also die arbeitet sehr, sehr akribisch. Also da hat sich Michael Köllner wirklich einen Top-Trainingsplan einfallen lassen. Also das flutscht absolut. Die Spieler sind mit einer hohen Begeisterung bei der Sache. Aber ich würde mir einfach mal einen Gegner wünschen, wo man weiß, wie steht man eigentlich. Ja, und das wissen wir alle nicht. Wie steht die Mannschaft? Ich habe schon mal gesagt im letzten Podcast, die ersten 14, ja, das sind alle Spieler, die in der dritten Liga spielen können. Aber wie wir wissen, braucht man in der dritten Liga ungefähr 18 bis 22 Spieler, die mehr oder weniger gleichwertig sind.
Und das bringt mich auch dann zum Schluss nochmal so ein bisschen zu den Personalien. Es gab ja schon beim Abschied von Nico Kager nach Elbersberg da deutliche Worte via Social Media. Das gibt es jetzt auch dieser Tage von Timo Gebhardt. Der hat mit dem Kapitel 60 München aber richtig abgeschlossen.
Ja, ich finde es alle ein bisschen traurig, muss ich sagen, weil ich habe Timo Gebhardt eigentlich schon, ich habe gehofft, dass er nochmal einen Vertrag bekommt. Wir wissen aber auch, 60 hat kein Geld, ist also mehr oder weniger handlungsunfähig, auch wenn es wieder einige Fans bestreiten werden, dass 60 handlungsunfähig ist. Also ich finde es ein bisschen traurig, weil Timo Gebhardt, klar, er hat seine Karriere nicht so gemacht, wie er sie hätte hinlegen können. Also für mich war das, schon mehrmals betont, immer so ein Kandidat für die Nationalmannschaft. So als Jugendlicher, wie ich dann seine Entwicklung vernommen habe, hat er dann auch beim VfB Stuttgart in der Champions League gespielt, also hat 100 Bundesliga-Spiele gemacht. Dann ist er ein bisschen so auf die schiefe Bahn geraten. Und ich finde aber, er hat es letztes Jahr nicht so schlecht gemacht. Und man darf ja nicht vergessen, er war 2 Jahre davor eigentlich nur verletzt. Und diese Erfahrung hätte der Mannschaft gut getan. Und an seinem Körper hat er auch gearbeitet. Und ich finde es ein bisschen schade, dass so ein Spieler jetzt einfach mehr oder weniger für den FC arbeitslos kriegt und er nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich glaube, so ein Spielertyp hätte 60 gut getan mit dieser Erfahrung. Ich glaube auch, dass er bei 60 den nächsten Sprung nochmal gemacht hat im Fitnessbereich. Das kann er jetzt leider nicht mehr beweisen und da ist der Zug abgefahren. Ich bin gespannt, was Timo macht. Ich kann mir auch sogar vorstellen, dass er vielleicht ganz aufhört als Fußballer und einfach einen ganz anderen Weg einschlägt. Und ja, jetzt ist er noch jung, jetzt kann er noch was machen. Aber es ist schon traurig, wenn man mit 31 mehr oder weniger auf dem Abstellgleis steht.
Absolut. Hat dann auch nochmal, wie gesagt, ein bisschen nachgetreten, hat gesagt, das Kapitel ist für ihn jetzt aber vollständig erledigt. Es wird keine weitere Rückkehr zum TSV 1860 München geben. So, das soll es dann gewesen sein mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast aus dem Trainingslager, berichtet uns Olli. Deswegen habe ich mich heute mal so ein bisschen zurückgenommen, weil Olli recht viel zu erzählen hat. Und wenn es was Neues gibt, vielleicht bekommen wir die Etaterhöhung ja noch im Trainingslager durch. Vielleicht taucht ja noch ein Spieler auf, auch wenn wir aktuell nicht damit rechnen. Dann werden wir euch natürlich informieren, wenn es noch was Neues gibt. Und wir werden, das machen wir auch, Olli, ist ja klar, uns dann nochmal zusammenschalten nach dem Testspiel am Sonntag.
Das machen wir auf jeden Fall, Tobi. Ich wünsche dir einen schönen Abend und dann Pettek. Servus, Papa.
Hallo, hier ist Werner Lorand. Ich grüße alle Hörer von Radis Erben.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.